ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute unser Thema Land of the Free. Hat Amerika sein Freiheitsversprechen eingelöst? Am Mikrofon Gregor Papsch. Amerika, das war immer auch die Verheißung eines besseren Lebens. Freiheit und das Streben nach Glück sind in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 als unveräußerliche Rechte garantiert. Doch für wen die Freiheit gilt und für wen nicht, darüber gab und gibt es Deutungskämpfe. Thomas Jefferson, der Ideengeber vor 250 Jahren, war selbst Unternehmer und Sklavenhalter. Die USA haben im Namen der Freiheit Kriege geführt und im eigenen Land Freiheitsrechte unterdrückt. Sklaverei und Rassismus sind bis heute nicht aufgearbeitet. Ist Amerika dem eigenen Anspruch also jemals gerecht geworden? Darum geht's in diesem Forum hier bei SWR Kultur in unserer Reihe 250 Jahre USA. Meine Gäste sind Professor Dr. Hiram Kümper. Er lehrt Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Mannheim. Bei uns ist auch Johanna Roth, Autorin und in den vergangenen 4 Jahren US-Korrespondentin in Washington für die Wochenzeitung Die Zeit. Und ich begrüße Dr. Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ja, Herr Hochgeschwender, wie kein anderes Land inszenieren sich die USA als Land of the Free. Freiheit, das ist die Botschaft, gilt in Amerika mehr als im Rest der Welt. Ist denn das große Versprechen in 250 Jahren eingelöst worden?
Nein, das kann man ganz deutlich sagen. Wobei man vielleicht einschränkend hinzufügen muss, es ist ein dynamisches Versprechen und die Dynamik, die hat sich seit der Revolution immer weiterentwickelt. Das heißt, es sind immer weitere Gruppen in diesem Bereich der Freiheit mit einbezogen worden. Wobei ja von vornherein der Begriff Freiheit sehr weit ist. Das heißt, er muss immer wieder neu ausgehandelt und neu definiert werden. Und das passiert in der amerikanischen Geschichte dann im Laufe der letzten 250 Jahre mit Aufs und Abs.
I have a dream. Ich bin ein Berliner. Oder jetzt auch wieder das Motto der Jubiläumsfestwochen. Freedom 250. Warum gehört die Betonung der Freiheit so sehr zur amerikanischen DNA?
Ja, das ist ein Wurzelbestandteil der amerikanischen nationalen Identität. Eine Identität, die ja nicht entstanden ist aus gewachsenen Bindungen, etwa an eine Dynastie oder einer ethnischen Homogenität, einer religiösen Homogenität, selbst nicht aus einer gemeinsamen Geschichte. Die USA waren eine Immigrantennation und insofern brauchte man bestimmte Ideen, Ideale und Vorstellungen, auf die man sich gemeinsam beziehen konnte und die so weit gefasst waren, dass sich in irgendeiner Weise jeder darunter wiederfinden konnte.
Mhm. Johanna Roth, Amerika, das sind der American Dream, die Freiheitsstatue, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist aber eben auch das unfreie Amerika der Sklaverei, des ungezügelten Raubtierkapitalismus. War dieses Land wirklich jemals das Land of the Free?
Auf jeden Fall nicht vollumfänglich und nicht dauerhaft. Also man kann ja eigentlich sagen, dass die Demokratie, die jetzt wieder so gefeiert wird, und wir sagen ja auch immer, es sei die älteste bestehende Demokratie der Welt, aber im Grunde wurde die amerikanische Demokratie errungen, und zwar erst in den 1960er Jahren durch die Bürgerrechtsbewegung. Und diese Errungenschaften 60 Jahre später, gerade einmal 60 Jahre später, werden ja gerade nicht nur bedroht, sondern aktiv eingeschränkt.
This is America, is this America, fragen Sie in Ihrem neuen Buch, ein widersprüchliches Amerika jedenfalls.
Ja, Amerika also ist ein Widerspruch in sich. Das ganze Versprechen, dem Versprechen war ein fundamentaler Widerspruch eingeschrieben von Anfang an, eben dass eben nicht alle frei sind und gleiche Rechte besitzen, wie es die Unabhängigkeitserklärung versprochen hat. Dann kann man natürlich einschränken, es waren Männer ihrer Zeit, es gab ein anderes Demokratieverständnis beziehungsweise eigentlich eine Ablehnung des Demokratiebegriffs. Man kann also unseren Demokratiebegriff von heute nicht anlegen an den von damals. Aber es bleibt eben vor allem das Problem, die fehlende Aufarbeitung dieser Widersprüche, die Auseinandersetzung damit. Die hat nie wirklich stattgefunden und gerade bewegen wir uns in dieser Frage eher wieder zurück.
Darüber sprechen wir nachher. So, mein dritter Gast, Hiram Kümper, Historiker in Mannheim. Herr Kümper, der 4. Juli 1776, das ist ja so eine Art Schicksalstag globaler Freiheitsrechte. In 250 Jahren haben sich weltweit die verschiedensten Bewegungen auf das große Freiheitsversprechen berufen. Französische Revolutionäre, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Feministinnen, Antikolonialisten, bis hin zur UNO-Menschenrechtserklärung. Mythos Amerika heißt auch Ihr Buch zum Thema. Wie erklärt sich dieser Mythos vom freien Amerika?
Naja, ich würde sagen, zuerst mal durch seinen ganz beispiellosen Erfolg. Man muss ja sagen, also da gründet sich ja eine, das muss man vielleicht nochmal betonen, Republik, noch keine Demokratie, jedenfalls ganz gewiss nicht im integrativen, im modernen Sinne. Und das tut sie aus dem Nichts und mit einem ziemlich großen Erfolg. Immerhin haben wir sie jetzt mit allen Auf und Ab und allen auch Herausforderungen und auch durchaus ja also mit allen wirklich Gefahren für diese Republik in den letzten 250 Jahren. Wir haben jetzt gerade wieder eine Phase vor uns. Also ich glaube, dieser Mythos ganz stark auch durch seine produktive Kraft gestärkt worden ist, immer wieder.
Gerade wir Deutschen bewundern ja so ein bisschen diesen unverwüstlichen Glauben der Amerikanerinnen und Amerikaner an das freie, an das grenzenlose Amerika, der offenbar auch jeden Angriff oder fast jeden Angriff auf die Freiheit übersteht. Andere Staaten haben sich Freiheit auch mühevoll erkämpft. Aber warum hat sie gerade in den USA diese Bedeutung?
Naja, ich glaube, gerade im Vergleich wird das ganz gut deutlich. Ne? Also wir Deutschen könnten ja wirklich neidisch werden auf diesen Verfassungspatriotismus der Amerikanerinnen und Amerikaner. Man wünschte sich den ja fürs Grundgesetz auch immer mal wieder. Aber es ist eben auch etwas, das gerade durch diese Widersprüchlichkeit immer wieder eine gewisse Produktivität erreicht. Nämlich dadurch, dass man immer wieder darüber streiten kann, dass man immer wieder feststellt, das sind doch Ideale, die wir immer noch nicht eingeholt haben.
Okay, schauen wir uns den Ausgangspunkt dieses Mythos genauer an. Am 4. Juli 1776 formuliert der 33-jährige Thomas Jefferson den Kerngedanken der amerikanischen Unabhängigkeit. Zitat: Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Herr Hochgeschwender, was passiert da in Philadelphia im Juli 1776?
Ja, es ist zum einen ein Abschluss, zum anderen ein neuer Beginn. Es ist der Abschluss einer Phase der Entfremdung von Großbritannien, dem Mutterland. Das hatte 1763, vor allem 1765 mit dem Stamp Act eingesetzt und kommt jetzt auch an den Punkt, wo alles in die Richtung kulminiert. Okay, wir sagen uns los von Großbritannien, es geht einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es der Start in eine sehr ungewisse Zukunft, denn Republiken waren nicht gerade in Mode im 18. Jahrhundert, vor allem territoriale Republiken, und man wusste noch gar nicht so genau, wie organisiert man sich da eigentlich und wie hält man eine Republik am Leben. Man muss ja tatsächlich sagen, Ziel ist erstmal nicht die Gründung einer Demokratie. Mhm. Demokratie war nicht im Bewusstsein der Gründerväter verankert, sondern es war eine Republik, die auf möglichst breiter Basis der Volkssouveränität gegründet werden sollte und in der Tradition der Rechte freier Engländer stand. Das heißt, die Amerikaner erfinden das ja nicht alles neu, sondern sie stützen sich auf intellektuelle und konstitutionelle Vorarbeiten in Großbritannien. Die Formulierung, die sie genannt haben, ist zum Teil ja wörtlich von John Locke übernommen. Da wird Property durch Pursuit of Happiness ersetzt. Und Jefferson wusste auch ganz genau, bei wem er da abschreibt. Und damit sind auch die Beschränkungen und Grenzen der lockeanischen Philosophie in diese Unabhängigkeitserklärung eingeschrieben.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz vieles in dieser frühen Zeit einerseits noch nicht wirklich zu 100% ausgearbeitet ist. Das erklärt ja auch die lange Zeit zwischen dem eigentlichen Frieden von Paris und dann der Verfassung, die da kommt. Man hat ja geradezu das Gefühl, dass die Kolonisten jetzt auf einmal dastehen und sagen, ups, jetzt haben wir gewonnen. Was machen wir denn jetzt? Und dann setzt er erst ein sehr, sehr langer Prozess ein bis zu dieser Verfassung. Und das Zweite ist, dass sozusagen, was diese Kolonien eint, ist ja von Anfang an ganz stark nicht ein gemeinsames Für, sondern ein gemeinsames Gegen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man immer wieder im Kopf behalten muss, gerade für diese frühe Zeit der Republik, dass sie sich ja vor allem finden gegen die britische Krone, aber auch in einem gegen die indigene Bevölkerung.
Ja, vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, selbst dieses Gegen ist nicht ganz eindeutig und einheitlich. Noch in der revolutionären Phase gibt es Personen auch im Kreis der Revolutionäre, die sagen, wir kämpfen nicht gegen den britischen König, sondern gegen die Anmaßungen des Parlaments in Westminster. Und danach hat man immer diese Spaltung von Personen und dann später Parteien, die eher pro-britisch und anderen, die eher pro-französisch sind. Wobei es ja eine Gründungsironie der USA ist, dass diese Revolution überhaupt nur funktionieren konnte, indem man von dem Land unterstützt wurde, das man am meisten fürchtete, das katholisch-absolutistische Frankreich. Also auch da sind Widersprüche bereits vorhanden, die sich dann parteipolitisch, aber auch gesellschaftlich auswirken.
Zumal die Vorbilder ja nicht nur in Großbritannien saßen. Ne? Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Die Six Nations, die Konföderation der Haudenosaunee oder auch Irokesen genannt, die ja ein Vorbild waren für Benjamin Franklin, als er schon in den 1750er Jahren versucht hat, die Kolonien dazu zu bringen, sich gegen Großbritannien zu vereinigen und abzuspalten eben. Die hatten eine Verfassung, die haben diplomatische Beziehungen geführt, die waren ja auch Verbündete in Kriegen des britischen Königs. Und das geht total unter. Also auch eben nochmal mit diesem Bild der USA als älteste Demokratie der Welt. Da gab es schon demokratische Strukturen lange vor der amerikanischen Revolution. Die hat man sich dann teilweise einfach abgeschaut.
Ja, auch die Schweiz. Also das sollte man dann vielleicht auch nicht vergessen. Jefferson war übrigens auch sehr, dann später in der Verfassungsgebung, wo er nicht dabei war, sehr fasziniert vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Also auch die Frage, wie organisiere ich viele kleine Staaten, die dann ein größeres Gebilde bringen. Was die Haudenosaunee angeht, das ist unter Historikern tatsächlich sehr umstritten, welchen Einfluss die tatsächlich hatten. Mhm. Benjamin Franklin verwendet diesen Topos, aber in den eigentlichen verfassungsgebenden Debatten wird dieser Vergleich kaum verwendet.
1776 also, ne, erklären 13 ehemals britische Kolonien ihre Unabhängigkeit. Nochmal die Frage, wie haben Sie sich das künftige Amerika eigentlich vorgestellt? Da springt ja schon ein, ich sag mal, Problem oder eine vermeintliche Paradoxie direkt ins Auge. Damals schien offenbar schon klar, dass diese Freiheit nicht für alle gelten soll. Thomas Jefferson, der maßgebliche Autor der berühmten Zeilen, er war selbst Unternehmer, hat bis zu seinem Tod 1826 hunderte Sklaven gehalten. Frau Roth, das klingt paradox. Wie soll man das erklären?
Es war ihm ja sogar selbstbewusst, dieser Widerspruch. Also er hat ja sich sehr unterschiedlich geäußert zu dieser Frage und zu der moralischen Verwerflichkeit der Versklavung von Menschen. Es gab ja auch einen ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung, wo das enthalten war, aber eben in der Reihe der Vorwürfe an den britischen König als Tyrannen, der den Kolonisten diese Versklavung von Menschen gewissermaßen aufgezwungen habe. Also Jefferson war in der Lage, einerseits sehr leidenschaftlich für demokratische Ideale zu streiten in seinen Schriften und die zugleich vollkommen auszublenden, wenn es eben um seine eigene Rolle in diesem System ging. Und das trifft ja nicht nur auf ihn zu.
Ja, das hing auch damit zusammen, dass er ökonomisch auf die Sklaverei angewiesen war. Jefferson war notorisch pleite, davon geht auch seine Wirtschaftspolitik aus. Er hasste Banken, weil er dauernd verschuldet war. Und ohne diese Sklaven hätte er gar nicht überleben können. Und das führt dann auch dazu, wenn die Baumwolle profitabler wird, dann wird er auch rassistischer und zwar durchaus in einer Aufklärungstradition. Die Aufklärung war ja nicht frei von Rassismus und bei John Locke ist es tatsächlich auch so, dass die Wilden außerhalb der Zivilisation stehen. Sie sind in einem Krieg mit der Zivilisation, was es erlaubt, sie zu versklaven. Das gilt dann sowohl für Schwarze als auch für amerikanische Indianer, die man außerhalb dieses Kreises zivilisierter Menschen, die rational und effizient mit dem Boden umgehen können, angesiedelt hatte.
In dem Zusammenhang ist ja auch dieses Zitat von Franklin interessant, dass er eben sagte über die Six Nations und ihre Strukturen, wenn die Wilden das können, warum können wir es nicht?
Herr Kümper, wenn man ja genau hinguckt, ne, werden da in dem Dokument von 1776 Freiheit, Gleichheit, Glück nicht versprochen, sondern lediglich das Streben danach. Macht das vielleicht auch den revolutionären Charakter dieses Dokuments aus, dass es so vielseitig anwendbar oder interpretierbar ist?
Das ist es sicherlich. Tatsächlich versuchen ja gerade, da ist Jefferson einer der Prominenteren von, aber er ist nicht der Einzige, die Gründerväter diese Idee der eigenen, der eigenen Entfaltung über Arbeit ganz stark zu idealisieren. Eine andere große Form, die sie immer wieder in diesen frühen Kontexten finden und die noch erstaunlich lange, sind die Fruits of One's Own Labor, die einem nicht vorenthalten werden dürfen. Was natürlich, wenn man hinguckt, auch sofort wieder paradox wirkt. Denn also wem werden denn nun wirklich die Fruits of One's Own Labor vorbehalten? Das sind natürlich vor allem die Sklaven. Übrigens aber natürlich auch Frauen und viele andere.
Und dazu kommt ja noch, dass das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit gar nicht ausgelotet worden war. Also ist gar nicht so sicher, wie gleich ist man eigentlich, was bedeutet es, wenn alle gleich sein sollen für die Freiheit der Menschen, wenn alle frei sein sollen, was bedeutet das für die Gleichheit? Da sind ja auch innere Spannungen und man muss vielleicht noch einen Begriff hinzufügen, weil wir immer über rassistische Ausnahmen sprechen, die Class Line. Die Bedeutung von Klasse war in der Revolution und in der unmittelbar nachrevolutionären Zeit noch sehr ausgeprägt. Freiheit wurde ganz eng zusammengedacht mit Eigentum. Interessanterweise, auch wenn man den republikanischen Flügel der Revolutionäre sich ansieht, auch der Tugendbegriff wurde eng mit Eigentum verschmolzen, sodass eigentlich nur Eigentümer in der Lage waren, Freiheit und Tugend richtig zu leben. Also auch da sind schon Grenzen eingebaut, nicht nur gegenüber Schwarzen und Indianern, sondern auch gegenüber den Unterklassen im eigenen Land.
Es gab von Beginn an eigentlich Differenzen zwischen Nord- und Südstaaten, ungeklärte Fragen, wer soll im neuen Staat überhaupt mitsprechen dürfen, wie soll der aussehen, der neue Staat. Und ja, dann keine 100 Jahre später kommt es zum amerikanischen Bürgerkrieg, zum Sieg des Nordens über den Süden, zur ersehnten Einheit. Aber es beginnt eben auch das lange Elend von Ausgrenzung, von Rassismus bis hin zu den Bürgerrechtsbewegungen I Have a Dream und der heutigen Black Lives Matter Bewegung. Frau Roth, wie wichtig war denn der Bürgerkrieg für unser Thema hier heute, das freie Amerika?
Der ist immens wichtig, weil da ja diese Frage, um die man sich anfangs noch, sagen wir mal, herumgemogelt hat, militärisch und denkbar brutal ausgetragen worden ist zwischen dem Norden und dem Süden. Und mit dem militärischen Sieg des Nordens gingen zwar die Verfassungszusätze dann oder folgten die Verfassungszusätze, die eben ehemaligen Sklaven zunächst nach der Abschaffung der Sklaverei, bis auf wenige Ausnahmen, muss man ja auch sagen, ihnen Bürgerrechte garantierten mit 100 Jahren Verspätung und ihnen das Wahlrecht. Recht zu sprachen, übrigens ja auch nur den Männern, das für die Frauen allgemein folgte er erst später. Und diese Dinge galten ja aber dann zuallermeist nur auf dem Papier. Also obwohl die Sklaverei abgeschafft worden war, haben sich dann sehr schnell alternative Unrechtsregime etabliert im Süden, die eben zum Beispiel auf das Wahlrecht zielten, um schwarze US-AmerikanerInnen zu diskriminieren. Die rassistischen Lynchmorde, die bis heute ganz wenig aufgearbeitet worden sind. Es gibt auch nur eine Gedenkstätte in Montgomery, Alabama, die ausschließlich diesen Lynchmorden gewidmet ist. Also die Erinnerung daran fängt eigentlich, das Gedenken hat eigentlich gerade erst begonnen. Und wir sehen das auch daran, dass Trump jetzt zum Beispiel anfängt, konföderierten Statuen, die vor wenigen Jahren erst gestürzt worden waren, wieder errichten zu lassen, dass er Militärbasen wieder nach konföderierten Generälen benennen lässt, die erst unter der vergangenen Regierung unter Joe Biden umbenannt worden waren. Also die Aufarbeitung hat mit großer Verspätung auch begonnen. Und dass sie so totgeschwiegen worden ist, das ist ganz erheblich auf diese Zeit nach dem Bürgerkrieg zurückzuführen, als man um der Einheit willen ganz, ganz viele Augen zugedrückt hat. Konföderierte wurden begnadigt und die Parallelen zu heute sind schon interessant. Ne? Also die Begnadigung der Kapitolstürmer und so weiter. Also je mehr man so zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her wandert, desto mehr, also da ist unglaublich vieles, das wieder zu hallen scheint in unserer Gegenwart.
Ja, es hat tatsächlich zwischen 1865 und etwa 1885 so eine Art Möglichkeitsraum im Süden gegeben, wo es eine Mitbeteiligung schwarzer Politiker, vor allem über die Republikanische Partei, gab. Aber die Demokraten haben damals im Süden den Terror des Ku Klux Klan und anderer Organisationen dazu benutzt, das gewaltsam auszuradieren. Und dann kommt die Rassensegregation, die es ja nicht nur im Süden gab. Also die setzt sich weithin durch. Und ein symbolischer Akt dieser Verdrängung, die Frau Roth gerade angesprochen hat, fand 1913 auf dem Schlachtfeld von Gettysburg statt. 50 Jahre nach der Schlacht reichen sich die Veteranen in Blau und Grau die Hand über die Schützengräben hinweg. Und die schwarzen Kameraden in der Unionsarmee tagen 3-4 Meilen entfernt in einer Hütte. Und das ist ganz eindeutig, zu dem Zeitpunkt ist dann klar, die gehören nicht in den Kreis derjenigen, die nationale Identität definieren.
Aber nochmal kurz gefragt, Herr Kümper, das Ende des Bürgerkriegs, die Einheit, die ersehnte Einheit, die Föderation, gleichzeitig heute so ein bisschen der Mythos, die Geburtsstunde der Freiheit Amerikas. Passt das?
Nein, ich glaube nicht, dass das sehr gut passt. Es hat natürlich gewisse Parallelen. Das ist ja gerade auch schon gesagt worden. Also im Gegenteil, es zeigt im Grunde eigentlich die Widersprüchlichkeit, die auch schon 1776 und 1787 in die Gründungsdokumente, also die Unabhängigkeitserklärung, in die Verfassung eingeschrieben worden sind und diese Kompromisskultur. Im Guten, wie aber in diesem Fall, zeigt es sich ja vor allem eben im Schlechten. Ne? Also, dass gewisse Dinge immer noch nicht aufgearbeitet werden, dass man mit einem im Grunde relativ schalen Kompromiss um der Einheit willen rausgeht. Also, wir haben ja in diesem Demokratisierungsschub ist das natürlich irgendwie, ist das Ende des Bürgerkriegs durchaus eine Schwelle, würde ich sagen. Das kann man schon sagen. Es öffnet sich ja zumindest rechtlich für einige Jahrzehnte hin zu einer durchaus auch multirassisch gedachten Demokratie, wenn auch eben mit unterschiedlichen Einschränkungen. Aber also es ist ja immer noch weit weg von einem wirklich modernen demokratischen Denken. Das passiert ja dann erst im 20. Jahrhundert. Ich würde sagen, also eigentlich, wenn man also nicht vor 1965.
Und man muss vielleicht noch hinzufügen, die Ausrottungspolitik gegenüber den amerikanischen Indianern beginnt dann erst richtig.
Ja.
Also in den 1860er Jahren, nachdem das Militär abgezogen wird an die Front des Bürgerkriegs, beginnen vor allen Dingen Milizen im Westen damit aktiv, die umliegenden Stämme anzugreifen. Das sind die Kriege gegen die Cheyenne, gegen die Sioux und andere, später gegen die Apache. Also das geht ja jetzt erst richtig los und endet dann erst mit dem Massaker von Wounded Knee 1890. Allerdings auch
das
wieder
ja verbunden. Das ist auch gerade erst wieder rehabilitiert.
Ja, eben. Also, die werden ja auch völlig also
ganz
verdrängt.
Dramatisch.
Ja,
also Exeth hat ihnen jetzt ja doch wieder, ja, wieder die Medal of Honor verliehen.
Ja, oder denken Sie an die Stätte des Massakers von Sand Creek 1864. Da tobt seit Jahren ein Streit über die Gedenkkultur, wo man auch sieht, wer versucht, kulturelle Hegemonie über die Deutung dieser Ereignisse zu gewinnen. Und was eigentlich auch noch dazu kommt, bezogen auf die amerikanischen Indianer, ist in den 1880er Jahren die Zerschlagung der Stammesstruktur. Man versucht, sie in liberale Eigentümer, in Individuen zu verwandeln, die Grundbesitzer sind und die Ackerbau betreiben sollen oder Ranches. Aber man will die Stammesstruktur zerschlagen. Das ist natürlich ein schwerer Angriff auch auf die kulturelle Eigenständigkeit.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Wir sprechen über 250 Jahre USA und die Frage Freiheit und das Streben nach Glück. Ist das große Versprechen im Land des American Dream jemals eingelöst worden? Und wir, das sind der Kulturhistoriker Michael Hochgeschwende, der hat gerade eben gesprochen, der Historiker Hiram Kümper von der Uni Mannheim und die Zeitjournalistin und Autorin Johanna Roth. 250 Jahre, Herr Kümper, da reden wir auch immer über den Export von Freiheit. Die USA haben zig Kriege im Namen der Freiheit geführt. Woher kommt denn eigentlich das Grundbedürfnis der USA, anderen Menschen in der Welt die Freiheit bringen zu wollen?
Naja, wenn man in dem Selbstbewusstsein lebt, und man muss ja auch sagen, nicht ganz ohne Grund, einen wesentlichen Beitrag zur Universalisierung dieser Menschenrechte und des Freiheitsgedankens beizutragen, dann ist der Schritt ja leider, liegt daher nahe, dann missionarisch zu werden, wenn man gleichzeitig das Gefühl hat, man müsse, und da könnte man jetzt wirtschaftshistorisches einiges gegen sagen, aber man müsse im Grunde gewisse Weltregionen vor allem ökonomisch kontrollieren, das ist schon sehr früh der Fall, also schon gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, dann ist auch wiederum der Schritt relativ naheliegend, beides miteinander zu verbinden. Und genau das passiert ja, also indem man versucht, also vor allem bei Mittel- und Südamerika, gewissen Einfluss auszuüben, schon im 19. Jahrhundert.
Thomas Jefferson war ja ein großer Fan der Französischen Revolution. Seine Vision für das eigene Land, Amerika, soll ein Imperium der Freiheit werden, Herr Hochgeschwender. Ist das schon der Beginn der selbst ernannten Schutzmacht, USA?
Bis zu einem gewissen Grade. Es ist immer, Thomas Jefferson hat eine gewisse Neigung, Dinge zu sagen, ohne ganz klar zu machen, was er damit meint. Also das ist in vielerlei Hinsicht sehr deutlich bei ihm. Er hat ja auch verkündet, der Baum der Freiheit muss alle 10 Jahre mit Blut gedüngt werden. Das hat er nie gemacht. Man hatte so ein bisschen Angst vor ihm. Aber das spielt in eine Situation hinein, in der die junge USA, die ein sehr fragiles Staatswesen war, das sehr am Tropf des britischen Geldes hing. Bis Ende des 19. Jahrhunderts finanzieren im Wesentlichen die Briten den Aufschwung in den USA. Seine typisch postkoloniale Nation, wenn man so will. Aber die Diskussion über das Selbstverständnis beinhaltet sehr schnell solche Konzepte wie Empire of Liberty, Chosen Nation, The Chosen People. Es gibt in den USA allen Ernstes in den 1780er Jahren die Diskussion darüber, ob man nicht Hebräisch sprechen soll, weil man das neue auserwählte Volk Gottes sei. Oder auch der Begriff der Redeemer Nation, die Erlösernation. Ja. Martin Luther King hat den benutzt, indem er sagte, die USA müssen durch die Schwarzen erlöst werden. Damit hat er mit einer gewissen Heimtücke das amerikanische Selbstverständnis angegriffen, das ja immer davon ausging, wir bringen die Erlösung den anderen. Rein faktisch gilt natürlich, die USA waren auf ihrem Kontinent nahezu konkurrenzlos. Die Briten haben ihre Unabhängigkeit, wenn man nicht gerade Krieg gegeneinander führte, haben ihre Unabhängigkeit gegenüber Europa gesichert. Die lateinamerikanischen Länder waren unabhängig geworden, aber sozial extrem instabil. Da war niemand, der sich ihnen hätte entgegenstellen können. Und auch die indigene Bevölkerung war ihnen militärisch nicht gewachsen. Das heißt, ihnen fiel von selber eine gewisse Führungsrolle zu.
Warum ich das Thema Freiheitskriege angesprochen habe, Frau Roth, mir ist eine interessante Zahl begegnet. In 250 Jahren waren die USA je nach Definition an 230 bis 500 bewaffneten Konflikten beteiligt. Die können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber viele, selbst Amerikaner, sagen, wenn Amerika für die Freiheit in den Krieg gezogen ist oder noch immer zieht, dann tut es das aus Eigennutz. Dann geht es eigentlich ums Erdöl oder andere wirtschaftliche Interessen. Was ist da dran? Beispiele: im 19. Jahrhundert die Monroe-Doktrin, die ist jetzt wieder wegen der Donroe-Doktrin von Donald Trump ins Gerede gekommen, also die westliche Hemisphäre unter den Schutz der USA stellte. Dann waren das im 20. Jahrhundert zum Beispiel die Interventionen in Afghanistan und Irak. Was ist da dran an der Doppelzüngigkeit dieses missionarischen Freiheitseifers?
Naja, recht viel. Das ist ja im Grunde im Inland dann nichts anderes gewesen als im Ausland. Also diese gewisse Heuchelei oder Doppelzüngigkeit, wie Sie es nennen. Es ist schon so, das merkt man sehr stark im amerikanischen Alltag, dass Krieg einfach mehr zum Selbstverständnis dieser Nation dazugehört. Es ist ja eigentlich auch erstmal etwas, das non-partisan ist, also dass genauso demokratische Military Families gibt, also in denen dann sehr viele zum Militär gehen, dass es eine Ehre ist, dass man dem Land eben als Soldatin oder Soldat dient. Und tatsächlich Krieg haben die USA ja nur de facto nur selten geführt, also mit Zustimmung des Kongresses. Das kam tatsächlich nur sehr selten vor. Wir haben jetzt gerade wieder ein jüngeres Beispiel gesehen, wo das eben nicht eingeholt wurde, diese Zustimmung des Kongresses mit dem Krieg gegen den Iran. Worauf ich hinaus will, ist das Selbstverständnis, das kann man dann, glaube ich, schon auch wieder auf 1776 zurückführen, das Selbstverständnis einer Nation bzw. einer Bevölkerung, die sich von nichts und niemandem etwas sagen lässt. Das ist ja damals entstanden, das ist eingeschrieben worden in dieses Land. Und das spielt in alle anderen Bereiche hinein. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit, warum sich beispielsweise Donald Trump bei seiner Amtsanführung hinstellen konnte und sehr stark Anleihe genommen hat an die Rhetorik des 19. Jahrhunderts, der Expansion nach Westen, dem sogenannten Manifest Destiny, also dass es so eine Art gottgewolltes Schicksal sei, dass die US-Amerikaner immer weiter nach Westen dringen, beziehungsweise jetzt dann eben nach oben, nämlich auf den Mars. Das setzt sich so durch und ich finde schon, dass man da eine Linie ziehen kann bis zu den Anfängen der Nation. Da gibt es sehr viele Anklänge.
Gottgewollt.
Das würde ich unterstützen, unbedingt. Ja, ja.
Sie haben eben vom missionarischen Eifer gesprochen, ne?
Ja, klar. Und auch ökonomisch. Ne? Jefferson betont ja, wenn er über das Empire of Liberty spricht, auch immer wieder den freien Farmer. Das ist ja ganz lange die idealisierte Figur im Grunde. Ne? Und der freie Farmer, was braucht denn nun Land? Wo liegt das im Westen? Es ist ja, wird ja ganz lange auch die, und die ist nun wirklich gründerzeitlich, Ideologie aufrechterhalten, dass man so mit dem Manufakturwesen und der Industrialisierung und all diesen Dingen gar nichts zu tun haben will. Das überholt sich dann im 19. Jahrhundert natürlich, ne, mit Eisenbahn und Öl. Aber erstmal ist ja dieser jungen Republik das Misstrauen gegenüber nicht nur Staaten, sondern eben auch den großen Companies oder später dann den Corporations ganz tief eingeschrieben. Es geht ja um Misstrauen gegenüber zu stark kumulierte Macht, ob das jetzt politische oder ökonomische ist. Das ist also in dieser frühen Phase erstmal gleich. Ne, das wird nur, wie soll man sagen, von der Weltgeschichte eingeholt.
Herr Hochgeschwender, die Rolle des Freiheitsbringers und Weltpolizisten letztlich imperialistischen oder kapitalistischen Ambitionen geschuldet?
Ja, beides. So, also man muss vielleicht zur Ehrenrettung der USA sagen, es gab ja immer auch interne Opposition, die zum Teil sehr stark war. Gerade wenn man sich die Expansionskriege des 19. Jahrhunderts ansieht, es gab heftige Opposition im Norden gegen den Krieg gegen Großbritannien 1812. Es gab Opposition gegen den Krieg von 1846, der zur Südwesterweiterung der USA geführt hat. Auf der anderen Seite muss man, gerade wenn man über Lateinamerika redet, sagen, da sieht man diese Doppeldeutigkeit besonders ausgeprägt. Denn wenn man sich das Roosevelt-Korollar zur Monroe-Doktrin Anfang des 20. Jahrhunderts ansieht, da sagen die USA ja, wir geben uns selbst das Recht, überall dann einzugreifen, wenn Leben, Freiheit und Eigentum, und jetzt kommt's, amerikanischer Bürger gefährdet sind. In Staaten, die formell souverän sind, in der Karibik, in Zentralamerika und in Südamerika. Das heißt, da ist man, lässt man jede Maske fallen. Und das wird aber 1934 im Wesentlichen eingestellt, weil es zu teuer ist. Aber trotzdem versucht man hier eine hemisphärische Hegemonie zu errichten, die im Wesentlichen ökonomisch, von ökonomischen Interessen geleitet wurde.
So, wenn wir versuchen, das alles unterm Strich kurz zusammenzufassen, was wir bisher besprochen haben. Und da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen im Trump-Amerika der Gegenwart. Da war am Ende gar nicht so viel Greatness, von der Donald Trump immer spricht, oder? Die er wiederherstellen will. Worauf bezieht er sich denn eigentlich da genau?
Naja. Frau Roth, Ihr Naja zuerst.
Also bei diesen Anklängen, ne, man fragt sich immer genau, was ist denn das again oder take our country back, genau. Von wem denn? Also es ist immer so ein bisschen simpel und auch auf intellektuell frustrierend, immer wieder an diese Grenze zu stoßen, aber man kommt schon zu guten Teilen einfach bei diesem Muster heraus, was sich immer wieder gezeigt hat, nämlich der White Supremacy, die eingeschrieben worden ist in die Verfassung mit der sogenannten Dreifünftelklausel, dass also die versklavte Bevölkerung nur zu 3/5 gegenüber dem Rest der Bevölkerung zählen sollte, was den Südstaaten, den sklavenhaltenden Staaten, dann eben ein Stück mehr Repräsentation im Kongress bescherte, aber den versklavten Menschen eben keine Bürgerrechte. Und damit ist es institutionalisiert worden und es ist ja letztlich nie verschwunden, beziehungsweise wird es jetzt neu belebt durch den Trumpismus. Trump bedient sich ja eines Rassismus, der nie verschwunden ist, den konnte kein Gesetz, keine Bürgerrechtsreform jemals verschwinden lassen. Er appelliert also an Ressentiment und auch darüber hinaus habe ich immer so das Gefühl, dass er sich inszeniert als Apologet eines weißen Amerika, das sich jetzt nicht mehr beschäftigen muss mit den Schattenseiten seiner Selbsterzählung. Das ist ein ganz zentrales Motiv des Trumpismus.
Und dabei, das ist jetzt mein Naja, das ist die idealisierte Version der 1950er Jahre. Man hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, den guten Krieg. Die goldene Generation, die den guten Krieg geführt hat gegen den Nationalsozialismus. Man ist im Kampf gegen die andere Macht des Bösen, wie Reagan das genannt hat, den totalitären Kommunismus unter Stalin. Gleichzeitig kontrolliert man weit über 50% des Welthandels. Also außerhalb des Sowjetblocks komplett auf die USA zugeschnitten ist. Und man hat intern diese idealisierte Welt der amerikanischen Suburb, weiße Familien mit vielen Kindern, relativ niedriger Scheidungsrate, intakter Religiosität. Das ist die Folie, vor der Trump argumentiert. Deswegen verstehen ihn so viele Amerikaner, weil diese idealisierte Version, die natürlich die Fragen der Bürgerrechtsbewegung und andere Probleme, etwa die vielen Streiks, die es damals gab, komplett ausblendet. Diese idealisierte Version der 1950er Jahre ist das große Amerika, das wiederhergestellt werden soll.
Und was hat Trumps Vision noch mit dem Freiheitsversprechen von 1776 zu tun, Herr Kümper?
Naja, er bezieht sich ja immer wieder, und das muss man sagen, ist ja eigentlich nicht in der Declaration von 76, sondern in der Verfassung von 87. Er bezieht sich ja immer ausdrücklich auf das We the People. Und jetzt kann man eben darüber nachdenken, er schrumpft das We the People wieder ein, ne? Wer jetzt sich eigentlich noch als Amerikaner fühlen darf. Und ich gendere hier bewusst nicht, weil auch das ja im Grunde eine sehr starke Richtung ist, die er immer wieder insinuiert, ne? Dass das wirklich ein Amerika der weißen Männer auch ist, sehr stark. Ich glaube, das ist etwas, was erschreckend vielen wieder Stoff gibt. Und das kann er deshalb so gut, weil er sich also wirklich mittlerweile mit einer Bodenlosigkeit der Versatzstücke bedient. Das ist ja eigentlich das Interessante, ne? Das ist also dieser American Creed, der über Generationen so funktioniert hat, dass sich im Grunde alle möglichen politischen Richtungen, egal welcher Couleur, auf dieselben Dokumente, Ereignisse, Persönlichkeiten, also kurz gesagt auf dieselbe Zeit haben beziehen können, aber man konnte immer noch darüber diskutieren, dass das jetzt unterschiedliche Interpretationen sind.
Was
das
ich,
ist ja völlig aufgegeben. Ja,
was sich viele gerade fragen, und das machen wir jetzt auch nach diesem Ritt durch 250 Jahre US-Geschichte, waren die USA von den Idealen von 1776 jemals weiter entfernt als heute oder gab es schon schlimmere Phasen als die, die wir jetzt erleben unter Präsident Donald Trump?
Ja, also die amerikanische Geschichte war immer sehr spannungsreich, sie war sehr gewalttätig, wenn man ins 19. Jahrhundert schaut, das Lynching, das ja ein rituelles Lynching war, das waren ja keine spontanen Akte zum Teil, und das war extrem brutal, das muss man sich, also das kann man sich gar nicht brutal genug vorstellen. Das fand in einer Öffentlichkeit statt, wo alle begeistert daneben standen, die haben Fotos von sich gemacht, während sie gelyncht haben, die wurden hinterher als Postkarten verkauft, Körperteile der Opfer wurden verkauft. Da sieht man auch, dass das gewissermaßen schon kapitalistisch eingepfärbt war. Also das war immer eine sehr gewalttätige, sehr spannungsreiche Kultur. Herr Kümper hat gerade von der gemeinsamen Basis gesprochen, aber im 19. Jahrhundert finden Feiern zum 4. Juli nach Parteizugehörigkeit getrennt in den Städten statt. Also man feiert nicht gemeinsam, weil man schon damals zum Teil der anderen Partei abgesprochen hat, das Gute zu repräsentieren. Heute redet man von den Demokraten als den Democrats, den von Dämonen Besessenen. Das will einem religiösen Umfeld etwas sagen. Trump redet immer von den Democrats, das ist halt noch halbwegs okay. Aber da ist schon dieses Gut-Böse-Schema. Oder die Frage, wer gehört eigentlich dazu im 19. Jahrhundert, wenn sie irischer Katholik waren, gehörten sie selbstverständlich nicht zu dieser Gesellschaft.
Ja, allgemein dieser Anwurf des Un-American, ne? Also dass das so eine Renaissance erfährt gerade, das hätte man nicht gedacht, aber oder also rückblickend, wenn man so durch die Geschichte sich durchtastet, findet man ja doch erstaunlich viele Illiberalismen, die man heute eben wiederentdeckt, also bis hin zu dieser Verschwörungserzählung, die Trump dann bedient hat, dass Zuwanderer in einer Kleinstadt in Ohio ihre Haustiere verzehrten, das gab es auch schon mal. Also auch gerade die, ne, die sogenannten Illegal Aliens, also vermeintlich kriminelle Einwanderer aus Lateinamerika, das gab es auch im 19. Jahrhundert schon oder im frühen 20. Jahrhundert, die dann eben massenhaft abgeschoben wurden. Also es ist eigentlich alles schon mal da gewesen, es ist jetzt nur supercharged.
Supercharged, ja, und diese seltsamen, teils seltsamen Bezugnahmen, die da jetzt gerade gemacht werden, welche Rolle spielt da der Freiheitsgedanke im jetzt gerade im Jubiläumsjahr, wie offen sind die Amerikaner gerade das Thema Freiheit überhaupt zu denken und zu diskutieren?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass Freiheit im engeren Sinne breit diskutiert wird. Natürlich immer wieder sehr sektoral von einzelnen Gruppen, eben namentlich auch von denen, deren Freiheit da at stake ist. Wir haben also natürlich im Umfeld der Eiseinsätze viele Diskussionen dazu. Aber naja, also ich glaube, der große Unterschied ist ja, dass man bedrückend die Ernsthaftigkeit und zwar eben auch die handfeste Ernsthaftigkeit merkt, wie da Institutionen außer Kraft gesetzt wurden. Also in der ersten, in der ersten Amtszeit, da war man ja auch immer schon angefasst von allem Möglichen, aber sowohl die Amerikanerinnen und Amerikaner selbst als auch wir in Europa, immer wieder auch noch gelacht. Jetzt ist einem das Lachen ja irgendwie im Halse stecken geblieben. Ne? Es gab ja keine Comedy-Serie, keine Sitcom ohne Trump. Ne? Ja, wo ist das jetzt hin? Ne?
Ja, weil es jetzt einfach systematischer ist. Nein, es ist viel systematischer. Also wenn Sie an das Project 2025 denken, an den Einfluss konservativer Thinktanks, Heritage Foundation und andere, man ist sich ja gar nicht mehr so sicher, wie weit die Politik Trumps noch von Trump gemacht wird. Oder ob da nicht inzwischen ganz andere Kreise dahinter stecken, was auch mit seiner psychischen Situation zusammenhängen könnte. Aber vielleicht noch zur Frage der Freiheitsbegriff. Wo der natürlich sehr intensiv diskutiert wird, ist in libertären Kreisen. Da geht ja alles um Freiheit. Nur, dass dort Freiheit als Abwesenheit des Staates verstanden wird. Jede Form, selbst der benevolenten Staatsintervention, also das Welfare State, wird da ja als Vernichtung von Freiheit interpretiert. Das ist ein ganz anderer Freiheitsbegriff, als wir ihn haben. In deren Verständnis wird die Möglichkeit von Freiheit eingeschränkt, wenn mir irgendjemand sagen kann, was ich tun und was ich lassen soll, um vom Staat Hilfe zu bekommen. Das ist der alte Reagan-Satz, der Staat ist nicht die Lösung der Probleme, sondern der Staat ist das Problem.
Da sind wir eigentlich auch schon fast bei der Schlussfrage. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Wohin entwickelt sich gerade dieses freiheitfixierte Amerika? Ich glaube, Sie, Herr Hochgeschwender, haben gerade gesagt, man weiß gar nicht so genau, ob Trump eigentlich da eine zentrale Figur gerade in dem Spiel ist. Was wird aus diesem Amerika? Wer will anfangen? Frau Roth vielleicht?
Naja, die Institutionen, die, ich glaube, Herr Hochgeschwendner gerade angesprochen hat, die Institutionen sind in der Erosion begriffen. Ich will jetzt nicht einstimmen in viele, die sagen, es ist, die Demokratie wird zerstört oder ist schon zerstört, aber es gibt ja zum Beispiel den Supreme Court, der eine mindestens problematische Rolle dabei spielt, bei dieser Entwicklung, der also das Wahlrecht, was dann in der Praxis eben ganz, ganz überwiegend schwarze WählerInnen betrifft, dabei hilft, das einzuschränken. Es gibt im Gegensatz zur ersten Amtszeit kaum noch Leute oder eigentlich niemanden mehr, der Trump in irgendeiner Weise einhegen würde, beziehungsweise die Ideologen und teilweise auch einfach Fanatiker in seinem Umfeld. Es gibt aber viele, zum Beispiel Menschen aus dem Umfeld dieser Wahlleugnerbewegung, die ja schon in den frühen 2000er Jahren nach der Bush-Gore-Wahl ihre Anfänge genommen hat, die jetzt an zentralen verantwortlichen Stellen in Ministerien sitzen. Man kann, glaube ich, durchaus mit Sorge auf die kommenden Wahlen blicken, wie die ablaufen werden und ob es dann doch Versuche der Manipulation geben wird. Natürlich unter der Erzählung, es sei die andere Seite, die manipuliert habe. Also wo es hingeht, es ist eine düstere Entwicklung gerade, die man im Alltag auch sehr stark spürt. Ich bekomme sehr oft die Frage, warum gehen denn so wenige Menschen dann doch vergleichsweise auf die Straßen? Warum sind nicht die Städte jedes Wochenende voll? Was machen die denn da eigentlich? Und ich glaube, viele haben einfach Angst, beziehungsweise viele sind noch in dem Prozess begriffen, zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Also, dass weniger als 4 Jahre nach dem 6. Januar, nach dem Sturm auf das Kapitol, diesem unglaublich gewaltvollen Ereignis, Trump wiedergewählt worden ist mit mehr Stimmen, als er je zuvor bekommen hat. Das muss man sich nochmal klar machen.
Was meinen Sie, Hochgeschwender? Ich will vielleicht noch, was mir begegnet ist, einbauen der US-Dokumentarfilmer Ken Burns. Ja. Der sich sein Leben lang mit der US-Geschichte befasst hat, der sagt, wer Amerika nur in Nord und Süd denkt, in blauen oder roten Bundesstaaten, in gut oder böse, schwul oder hetero, der macht es sich viel zu leicht, der versteht diese Nation nicht. Die Amerikaner werden trotz tiefer Spaltungen immer an die Kraft der Freiheit und des Fortschritts glauben und darin, dass am Ende alles gut wird.
Na, es klingt schon mal sehr nach Ken Burns.
Ja, also insofern, ich höre da auch so ein Lachen im Hintergrund. Ich kenne den Mann nicht persönlich, aber
ich habe gerade ein Interview mit ihm gemacht, deswegen kam das auch vor.
Ja, also Ken Burns ist halt so, er macht gute Dokumentarfilme, aber die sind schon sehr idealistisch in mancherlei Hinsicht, wenn es um die amerikanische Geschichte geht, ohne dass sie jetzt etwas negieren. Er hat ja gerade etwas für die USA und den Holocaust gemacht, wo er durchaus kritisch mit den USA ins Gericht geht. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich sehe es auch pessimistisch, aber nicht ganz so pessimistisch wie Frau Roth. Denn was erkennbar, also aus meiner Warte erkennbar, ist eine tiefe Erschöpfung selbst unter den Anhängern Trumps. Die können zum Teil das, was er sagt, nicht mehr hören, weil er es seit 2016 permanent wiederholt. Und wenn man sich die Umfragen ansieht, dann sind, wenn man die Wählerkreise vor Augen hält, die zu seinem letzten Wahlerfolg beigetragen haben, das sind Latino-Wähler, das sind Mittelklassenwähler aus der schwarzen Bevölkerung der USA, evangelikale Katholiken, konservative Katholiken. Und bei all denen bröckelt die Zustimmung. Da haben die Ereignisse um Ostern, die Selbststilisierung als Jesus, die Angriffe auf den Papst in den religiösen Gruppen haben dazu beigetragen. Die Epstein-Affäre sollte man nicht völlig vergessen. Das ist in rechtskonservativen Kreisen sehr, sehr wichtig. Der Iran-Krieg setzt inzwischen im Bereich der rechten Influencer eine Welle von Antisemitismus frei, die sich gegen Trump richtet. Also von daher, diese Koalition ist nicht so stabil, wie wir denken.
Darf ich da gleich widersprechen? Kurz. Sie haben völlig recht, dass auch gerade die Beliebtheitswerte, das sieht man ja, Trumps sehr in den Keller gehen. Aber das Problem ist ja nicht Trump, das Problem ist die Methode, der Trumpismus. Also was er etabliert hat, die Schleusen, die er geöffnet hat, dass sich die Überzeugung festgesetzt hat in seiner Partei und auch bei deren Wählern, dass man Wahlen in Zukunft nicht mehr verlieren muss. Das ist ja ein antidemokratisches Moment, was weit über Trump hinausreichen wird. Und es ist ja auch die Frage, wer kommt nach ihm? Also wenn das J.D. Vance sein wird, der wird es natürlich weiterführen und weiter aufladen mit christlichem Nationalismus und so weiter, mit dem Silicon Valley im Rücken. Also da sehe ich eigentlich eher, es unter dem Gesichtspunkt noch düsterer.
Naja, aber da würde ich dann tatsächlich antworten, wer kann diese Koalition zusammenhalten außer Trump? J.D. Vance kann es nicht. Es gibt bereits rassistische Angriffe, weil er eine indische Frau hat, aus den Bereichen der radikalen Rechten, die ganz wichtig sind, um sozusagen diese Grundstimmung zu erzeugen. Also ich sehe eher ein Bröckeln und bin von daher verhalten pessimistisch.
Wir müssen
wir wollen keine Wetten abschließen.
Wir müssen leider trotzdem zum Schluss kommen. Herr Kümper, Sie haben das Schlusswort. Ich will doch nochmal zum Stichwort Freiheit fragen. Das war nämlich das Thema heute in der Sendung. Glauben die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner noch an das grenzenlose und freie Amerika und muss das immer so bleiben?
Viele Freundinnen und Freunde in den USA, da bin ich immer wieder, das ist genau dieser Optimismus, der mich auch wirklich überrascht, der ist wirklich unerschütterlich. Also, dass sie irgendwie sagen, ach Gott, wir haben ja historisch ganz andere Präsidenten überlebt, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Das spricht ganz viele Dinge in mir an, die das nicht teilen können. Ich verstehe das wirklich nicht und stehe da immer ganz, also beeindruckt, muss ich sagen, vorne, weil das kluge Menschen sind, ne? Die sagen irgendwie, naja, das ist jetzt eben so Augen zu und durch. Das schürt schon eher einen Pessimismus, aber ich glaube, der ist auch so ein bisschen bundesrepublikanisch, dieser Pessimismus, das stimmt schon.
Land of the Free hat Amerika sein Freiheitsversprechen eingelöst. Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur in unserer Reihe 250 Jahre USA. Und es haben diskutiert Hiram Kümper, Historiker an der Uni Mannheim, die Autorin und Korrespondentin bei der Wochenzeitung Zeit, Johanna Roth, und der Kulturhistoriker Michael Hochgeschwender von der Uni München. Von unseren Gästen gibt es aktuelle und kluge Bücher zum Thema. Die finden Sie auf unserer Website swrkultur.de/forum. Damit sage ich ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.